Wunderschönen guten Morgen. Ich war noch ein kleiner Junge, so 7, 8 Jahre alt. Es war Anfang der 80er Jahre. Und wir lebten damals in einem alten Pfarrhaus. Es war so 2 Etagen. Unten war der Saal, so vielleicht wie hier, so der Gemeindesaal und dann oben die Wohnung. Und damals war das noch so ein bisschen anders. Es gab noch so kein Erdkabel. Der Strom kam direkt oben ins Haus. Also da war so ein Anschluss, der da von der Leitung kam und hing direkt da am Haus. Und so als 8-Jähriger ist man relativ neugierig. Und ich war eines Tages in diesem Zimmer, wo der Strom ankam. Und da gab es, damit das Kabel nicht reißt, ne, so Dehnungsschlaufen. Das sah so toll aus wie Griffe. Also die hingen so. Und dann habe ich damit rumgefummelt. Habe erst den einen in der Hand gehabt und dann den anderen. Und dann beide gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer schon meine Steckdose gegriffen hat, aber ich wollte um Hilfe rufen, aber es ging nicht mehr, weil ich kein Wort mehr rausgebracht habe. Das passiert, wenn Strom durch dich fließt. Du bist gelähmt. Du kannst weder die Hand aufmachen, noch was sagen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin dann aus diesem Fenster gesprungen oder rausgeworfen worden oder gefallen, was auch immer. So knapp 10 Meter tief, unter mir eine Betonplatte. Meine Eltern erzählen, dass ich ihnen im Treppenhaus entgegenkam. Also ich bin aufgestanden und wieder hochgegangen. Alles, was mich an dieses Ereignis erinnert, ist eine kleine Narbe, die ich hier an meinem Zeigefinger habe. Eine Narbe, die mich daran erinnert, dass ich damals bewahrt worden bin. Wir haben vielleicht alle so Narben, ihr habt vielleicht eure eigenen Geschichten, was euch so erinnert, an welchen Körperstellen auch immer. Manche Narben sieht man auch nicht nach außen, die hat man innen. Und im besten Fall ist es so, dass uns Narben daran erinnern an Ereignisse, die uns gut tun. Markus nickt, du hast auch Narben. Ne? Das Lied vom Eingang hat davon gesprochen. Ich bin dankbar für die Narben, denn ohne sie würde ich dein Herz nicht kennen. Und ich weiß, sie werden immer davon erzählen, wer du bist. Das ist an Gott gerichtet. Danke für all das, was ich erlebt habe und wo ich dich kennengelernt habe. Danke für die Zeiten, wo es schwierig war, die Spuren hinterlassen haben, weil ich dich genau da kennengelernt habe. Darum soll es heute gehen, Gott kennenlernen. Gott kennenlernen. Ich lese uns 1. Johannes 4, Vers 9. Da steht: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Paulus bringt das nochmal ganz anders auf den Punkt. In Römer 5, Vers 8 sagt er: Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Erwin hat vorhin den Bezug zu Ostern gebracht und das war genau der Punkt. Christus ist gestorben, obwohl er wusste, was wir so alles noch mit uns rumtragen. Obwohl er wusste, dass wir wieder sündigen würden. Und trotzdem ist er gestorben. Gottes Absicht für uns ist Liebe. Gottes Plan für uns ist das Beste. Gott will das Beste für uns. Und das ist wichtig zu verstehen für das, was jetzt gleich noch kommt. Gott will das Beste für uns. Ich weiß nicht, viele von uns werden das schon mal erlebt haben, dass sie selber mal verliebt waren. Wie ist das, wenn man verliebt ist? Man wartet auf eine Reaktion des anderen. Man hat festgestellt, da ist jemand, der ist was ganz Besonderes. Und man wünscht sich nichts sehnlicher, als dass von dem anderen was zurückkommt. Wie sieht der mich denn? Genauso wie ich ihn? Und das ist eine schwierige Zeit, weil es ist so voller Unsicherheit. Bin ich hier der Einzige? Geht es dem anderen auch so? Ihr jungen Leute, ihr habt noch keine Ahnung, was da auf euch zukommt. Die Jungs gucken gelangweilt. Jungs, das wird euch umhauen. Das wird euch verändern, von Grund auf. Die Mädels wissen da schon ein bisschen mehr. Wir fahren ja immer zum Satt, ne? Wir fahren ja immer sonntags zum Satt. Und dann die Unterhaltung auf dem Rücksitz, unglaublich, unglaublich. Also die Mädels wissen schon ein bisschen mehr. Gott geht das genauso. Gott liebt uns und er wartet auf eine Reaktion. Gott fragt sich, sieht der das genauso? Liebt der mich auch? Wenn wir als Menschen verliebt sind und wenn wir uns dann einig geworden sind, dass das der andere auch so sieht, dann gehen wir offen damit um. Wir sagen uns das gegenseitig und wir haben auch kein Problem damit, das in der Öffentlichkeit zu bekennen. Also selbst die Jungs können da ein Händchen halten und Küsschen und so. Das geht. Und das erwartet Gott auch, dass wir ihm das sagen, dass wir ihn lieben, dass wir ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, du bist das Größte für mich. Und das ist zum Beispiel Lobpreis. Ich fand das bewegend letzten Sonntag, als wir hier gesungen haben, gemeinsam mit dem Chor auch. Deswegen, das werden wir auch gleich nochmal machen. Ich habe mir das Lied extra nochmal gewünscht, weil mich das fasziniert hat. Gott zu begegnen, Gott zu sagen, du bist das Größte für mich. Ich liebe dich, ich will dir das zurückgeben, was du mir gibst. Aber Gott erwartet dann auch, dass wir das nicht nur ihm sagen, sondern dass wir in der Öffentlichkeit bekennen, dass wir zu ihm gehören, dass wir ihn lieben, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und das ist dann nochmal eine andere Sache. Hier im geschützten Rahmen Lobpreis ist das eine. Oder zu beten, Gott zu loben. Aber nach außen zu gehen und zu sagen, ich gehöre dazu. Ich bin Christ. Ich kenne diesen Gott. Das ist eine andere Nummer. Mir fallen da jede Menge Ausreden ein, warum ich das nicht kann, warum ich da nicht gut drin bin. Und wir hatten ja erst Pro Christ. Und da gab es an den Samstagen immer diese Aktion, wo wir in Gladenbach vor den vor Rewe und Co. gestanden haben, Menschen eingeladen haben oder andere Aktionen. Und mir war klar, ich kann das nicht. Und außerdem, ich hatte eh keine Zeit an dem Samstag. Und da war es so, an dem ersten Samstag hatten wir eigentlich einen Termin zum Beten mit dem Ältestenrat. Und dann war es so, dass aus verschiedenen Gründen das ging nicht. Und wir haben den Termin verschoben. Und plötzlich hatte ich Zeit. Und dann, wir leben ja im Zeitalter von Internet und ganz komisch, dann schrieb mir jemand, den ich eigentlich so gar nicht kenne, Markus, ich habe den Eindruck, es ist die Zeit, dass du Zeuge wirst. Und ich habe den Eindruck, es ist ein Opfer für dich dran. Also für einen Bruchteil einer Sekunde habe ich gedacht, okay, wo soll ich das Geld hin überweisen? Welche Aktion braucht Geld? Aber in meinem Hinterkopf war schon klar, nee, ich will was anderes von dir, Markus. Samstagmorgen, ich habe dir extra deinen Terminkalender freigeräumt. Ich will, dass du da hingehst. Ich habe es dann gemacht. Ich war bei dieser Aktion, wir standen vorm Rewe, es war arschkalt. Und wir haben Menschen angesprochen und es war unglaublich. Es war unglaublich, was man da so erlebt, was Menschen erzählen, welche Begegnung man hat. Aber das Beste kommt noch. In der Woche danach bin ich im Fitnessstudio, komme so in die Männerumkleide, mein Packzeug noch dabei und da kommt ein sehr spärlich bekleideter Hühner auf mich zu, gut trainiert. Sag mal, du standst doch letzten Samstag auch vom Rewe, oder? Pause. Und in meinem Kopf spielte sich ab, so, was sagst du denn jetzt dem Typen? Ich meine, der sah, so. Ich so, ja. Ja, cool, ich habe die Einladung noch. Und dann fing er an zu erzählen aus seinem Leben und warum das mit dem Glauben schwierig ist für ihn. Und wir hatten echt ein gutes Gespräch. Ich sage euch was, wenn ich, der echt Probleme hat im Umgang mit Menschen, wenn Gott durch den sowas machen kann, was passiert erst, wenn ihr das macht? Ernsthaft. Gott erwartet nicht nur, dass wir Zeuge für ihn sind, er gebraucht uns auch. Und Gott geht einen Schritt weiter als das, was wir selber können. Bei ProChrist war dann an einem Abend Daniel Böcking zu Gast im Interview. Der ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und hat aus seinem Leben erzählt. Der Mann macht das offensiv, mit seinem Glauben umzugehen. Er hat einen Artikel im Spiegel, in der Bild geschrieben, er hat ein Buch geschrieben, wo er sehr detailliert berichtet, wie er zum Glauben gefunden hat, wie diese Reise für ihn war und sehr, sehr persönlich erzählt. Das ist ein Mann des öffentlichen Lebens, der sich da als Christ outet, so hat er seinen Artikel auch überschrieben. Und er sagt, es gibt nichts, wofür wir uns schämen müssten als Christen. Was hält uns eigentlich davon ab, Zeuge zu sein? Ist es vielleicht das Problem, dass wir ein komisches Bild haben von den Christen? Wir haben ja manchmal so diese Christen, die so voll aktiv sind, die sind vielleicht manchmal ein bisschen so Wollpulli und komische Ansichten und ein bisschen verklemmt. Und mit denen wollen wir uns so ungern in einen Topf werfen lassen. Ist es vielleicht das? Aber ich denke, die Welt braucht genau dann Zeugen, die auch vorleben, wie es anders sein kann. Dass Christsein nicht unbedingt uncool ist. Oder liegt es daran, dass wir unsere eigene Identität noch nicht gefunden haben? Dass wir noch gar nicht festgestellt haben, was Christsein für uns wirklich bedeutet? Wenn euch das interessiert, dann lest dieses Buch von Daniel Böcking. Der beschreibt das, wie Gott so nach und nach seine Lebensbereiche einnimmt. Und eine Frage, es ist ein langer Prozess, ich glaube, es braucht 3 Jahre, bis er endlich Ja sagt. Und in dieser Zeit fragt er sich, wenn ich jetzt Christ werde, was heißt das denn? Ist das keine Party mehr in meinem Leben? Ist dann alles rum? Und Gott antwortet. Gott lässt sich ein auf dieses Gespräch. Und er begegnet ihm nach und nach. Ist das vielleicht auch unser Problem, dass Christus noch nicht in allen Bereichen unseres Lebens da ist? Dass wir noch gar nicht wirklich ernst gemacht haben? Ich glaube, bei mir ist das oft so. Ich bin schon so lange Christ. Und doch merke ich, dass noch nicht alles in meinem Leben Christus gehört. Gott liebt uns und er liebt uns so sehr, dass er uns das Leben schenkt. Der zweite Punkt, Gott schenkt uns Leben. Leben nach dem Tod. Das ist so das Erste, was uns einfällt, denke ich, wenn wir darüber nachdenken. Aber es ist auch eine Sache, die oft zu kurz kommt. Ich hatte, Willi, ich darf das jetzt einfach mal erzählen, wir hatten nach ProChrist uns unterhalten. Ich sage, Willi, wie fandst du denn ProChrist? Und er sagt, hey gut, aber es fehlte eine Sache. Es wurde nicht vom Gericht gesprochen. Und es ist ein Punkt, das ist wahr. Wir betonen heute so oft den liebenden Gott, aber wir vergessen, dass da noch mehr ist. Dass Gott eine Reaktion von uns erwartet. Selbst der Apostel Johannes, der Apostel der Liebe, der das Thema inhaliert hat, den Gott wirklich umgedreht hat, der spricht nicht nur von Gottes Liebe, sondern im gleichen Satz erwähnt er Gericht. Als ich jünger war, da gab es auch sowas wie Satt, das hieß nur anders. Es war in Chemnitz. Theo Lehmann war Pastor, die Älteren vielleicht kennen die den. Und das war so genial, der Laden war voll. Der musste 2 Gottesdienste hintereinander machen, weil da so viele Leute kamen. Der ist angeeckt, der Typ. Das war in der DDR. Und in jedem Gottesdienst saß die Stasi. Die mussten fleißig mitschreiben und gucken, ob er nicht irgendwas gegen das System sagt, dass man ihn dran kriegt. Ich glaube, der hat sich eher darüber gefreut, dass sie da saßen, weil er war der Meinung, die würden sonst nie in die Kirche kommen. Und er hat das auch weitlich ausgenutzt. Die mussten leiden, wenn die da saßen. Aber eine Sache ist mir hängen geblieben. Es gab keine Predigt, in der das nicht vorkam. Und zwar ganz klar. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du hier rausgehen kannst. Entweder du sagst Ja zu Gott, dann gehörst du dazu. Oder die andere Antwort ist Nein. Egal, ob du vielleicht oder was auch immer dich nicht entscheiden kannst, die Antwort ist dann Nein und du gehörst nicht zu Gott. Und er konnte sehr plastisch ausmalen, was das heißt, nicht zu Gott zu gehören. Und die Bibel ist da auch sehr plastisch. Und ich glaube, der Willi hat recht, das fehlt. Wir reden so wenig darüber, was es bedeutet, wenn Menschen sich nicht für Gott entscheiden. Als Theo Lehmann dann zum ersten Mal eingeladen wurde, bei einer EC-Tagung zu sprechen, stand ich dann so als Mitarbeiter da so am Rand und vor mir unterhielten sich zwei Leute, weil er zog das wieder so ab, wie er das immer gemacht hat. Und die sagten, das kann man doch so nicht machen. Das ist ja Menschen, das ist ja die Angst auspacken. Man kann doch Menschen nicht mit Angst bekehren. Nee, es ist keine Angstfalle. Es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist notwendig. Lebensnotwendig. Ich meine, es ist auch klar, dass das nicht die einzige Sache sein kann, wie man Menschen anspricht. Das macht die Bibel auch nicht. Wir lesen, wie Paulus das macht. Der lässt sich sehr genau auf die Situation der Menschen ein. Aber er hält auch nicht hinterm Berg. Wenn man Teenager hat als Kinder, dann hilft das nicht, zu schnell zu altern. Und unter anderem ist man auch immer so relativ up-to-date, was die Musik gerade sagt. Es gibt da so einen Rapper, Bowser nennt er sich, und er schreibt in einem Text das Folgende. Doch keiner sagt dir, was passiert, wenn man im Himmel stirbt. Oder wenn's nicht für den Himmel reicht. Wer entscheidet zwischen Himmelreich und Hölle? Oder ist das gleich? Gibt's vielleicht eine Grauzone, in der man dann bleibt? Wenn man nicht gut oder böse war, nur gelangweilt. Was gibt es da oben, das einen antreibt? Was gibt es da oben, das einen antreibt? Das ist eine gute Frage. Der Himmel, der ist so weit weg, das ist so wenig greifbar. Was gibt es da oben, das es spannend macht, für uns mit Gott zu leben? Warum sollten wir uns für dieses Himmelthema interessieren? Das Schöne ist, Gott lässt uns da nicht im Unklaren. Gott vertröstet uns nicht erst auf morgen, übermorgen, auf wenn du mal tot bist, wirst du bei mir sein, dann wird alles gut. Gott gibt uns eine Kostprobe und zwar hier und jetzt. Und das ist der dritte Punkt. Gott schenkt uns jetzt Leben. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns Leben schenkt und zwar nicht erst, wenn alles hier vorbei ist, sondern jetzt schon. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Was ist denn das Leben? Das Problem ist, das Leben mancher Christen sieht nicht sehr einladend aus. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich davon Überfluss habe, dann will ich das lieber nicht. Viele haben dieses Bild davon, dass Christsein eng, langweilig, grau ist, dass man von Angst geprägt ist, dass es um Gesetze geht. Und willst du davon Überfluss? Nee. Aber ich bin sicher, das meinte Jesus nicht. Die Bibel ist voll davon, was die Frucht ist, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Friede, Freude. Und davon Überfluss zu bekommen, sieht schon ganz anders aus. Wenn wir uns Jesu Leben als Vorbild angucken, von einem unehelichen Kind eines Handwerkers, von einem Flüchtling zum Retter der Welt, das war nicht langweilig. Das war ein spannendes Leben. Und ich denke, Gott hat diese Sehnsucht in alle uns, in uns Menschen hineingelegt. Diese Sehnsucht nach einer Bedeutung. Diese Sehnsucht danach, einen Sinn zu haben. Und das merken auch die Leute, die Jesus nicht kennen. Das hat auch dieser Rapper gemerkt, dass da irgendwas ist. Das hat dieser Typ gemerkt, der mich im Fitnessstudio angesprochen hat. Da ist mehr. Die Frage ist, wie dieser Sinn aussehen kann. Johannes 10 ist die Einladung, das zu entdecken. Und es geht eben nicht nur darum, dass wenn man mit Gott lebt, dass man dann geschützt ist, dass Gott uns versorgt, sondern es geht darum, dass Gott Pläne hat für unser Leben. Es geht darum, dass es etwas Größeres gibt, an dem wir teilhaben können. Wenn wir uns mal eine für mich der faszinierenden Person in der Bibel ist König David. Ein Mann, der als Hirtenjunge angefangen hat und der bedeutendste König des Volkes Israel wurde. Von dem spricht man heute noch. Das war ein einfacher Hirte. Das ist Überfluss. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, ich will dir Überfluss geben. Ich habe was vor für dein Leben. Ich habe einen Sinn für dich. Und nicht erst morgen, heute. Ich will dich nehmen, so wie du bist, und will dich verändern, und zwar viel größer, als du das überhaupt vorstellen kannst. Warum führen wir so oft kein König David-Leben? Nach über 40 Jahren kann ich sagen, meine grundlegende Erfahrung im Leben ist, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen. Ein Problem löst das andere ab. Und auch nicht schön in Reihenfolge, oft kommen sie auch noch gleichzeitig. Manche nennen das Herausforderungen, aber damit wird es nicht besser. Es ist schwierig. Leben ist schwierig. Und wir müssen damit zurechtkommen. Damit gibt es zwei Probleme. Das erste: Wenn die Bibel sagt, ich will euch Fülle geben, wir nutzen diese Fülle nicht. Bill Johnson hat mal gesagt, viele Christen praktizieren praktischen Atheismus. Sie glauben an die Existenz Gottes, aber sie greifen zu menschlichen Mitteln, um ihre Probleme zu lösen. Sie glauben daran, dass Gott da ist, aber all das, was ihnen so im Leben begegnet, fangen Sie an, mit den Werkzeugen zu bearbeiten, die Sie haben. Ich bin so. Ich versuche es genau so. Das, was ich habe, das, was ich kann, das, wo man mir sagt, Markus, das ist gut, das, wo ich Erfahrung gemacht habe, dass ich damit zurechtkomme, das setze ich ein, um meine Probleme zu lösen. Aber das war nicht der Plan. Wir investieren Unmengen an Energie, um unsere Probleme zu lösen, weil wir mit unseren eigenen Mitteln daran gehen. Und diese Energie fehlt uns an anderen Stellen. Das, was ich hier gerade mache, ist meilenweit außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin kein Mensch, der öffentlich redet. Das ist Stress. Das hört erst auf in dem Moment, wo ich hier vorgehe. Vorher ist es Stress. Vorbereitung einer Predigt ist Stress. Aber es ist deswegen Stress, weil ich glaube, ich muss es regeln. Weil ich mir Sorgen mache, was passiert, wenn du da wirklich alleine vorgehst. Weil ich weiß, dann funktioniert es nicht. Was ist, wenn du da vorgehst und feststellst, du warst alleine? Gott war doch nicht da. Es ist aber noch nie passiert. Und so geht es mir oft. Da ist ein Stolperstein in meinem Weg und ich versuche, das zusammenzusuchen, was ich habe und es damit zu lösen. Und ich stecke so viel Energie damit rein, dass ich keine Kraft mehr für irgendwas anderes habe. Für die Menschen um mich rum, dass ich mich um mich selbst drehe, dass ich alles da reinstecken muss, alles runterfahre und nur noch dieses Problem sehe und es versuche zu lösen. Das war nicht das, was Jesus mit der Fülle meinte. Irvin McManus, Pastor in L.A., sagt, die Wahrheit ist, dass viele von uns sehr wenig von Gott erbitten, weil wir ihm so wenig zutrauen. Wir haben Angst, große Gebete zu beten. Denn wenn Gott nicht handelt, würde das unseren Glauben zerstören. Ich bin überzeugt, dass wir viel zu oft versuchen, Gott mit unseren Gebeten zu schützen. Wir bitten ihn nur um Dinge, die wir auch selbst erreichen können, sodass wir ihn nicht in eine peinliche Lage bringen und Nichtchristen beweisen, dass Gott nicht annähernd so mächtig ist, wie wir gehofft hatten. Ich kann dir versichern, dass Gott deinen Schutz nicht braucht. Kommt uns das bekannt vor? Ich kenne das. Wir schauen, was wir selber können. Noch eine kleine Geschichte von Willi. Es tut mir leid, wir sind so gerade im Schriftwechsel. Ich habe so eine Frage, so ein theologisches Problem, was mich umtreibt, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ich habe meine Gedanken gesammelt, ihm eine Mail geschrieben. Ich sage, Willi, das sind meine Gedanken, was denkst du dazu? Er hat mir geantwortet und schrieb zurück, Markus, es dauert noch ein bisschen. Ich muss beten. Weil es geht ja nicht um meine Meinung, es geht um die Meinung, die Gott mir sagt. Das fand ich faszinierend. Das ist es, worum es geht, die Fülle Gottes anzuzapfen. Das machen wir im Gebet. Und ich habe gemerkt, es ist hilfreich, nicht einfach zu beten, sondern sich einen Plan zu machen. Sich aufzuschreiben, worum man bittet. Erstens, man kannst du da mal auch noch gucken, ob das auch nicht so klein ist, was du da aufschreibst. Und du siehst, wann Gott was tut. Und Gott tut so viel mehr, als wir uns manchmal vorstellen. Und wir übersehen es so oft. Wenn du eine Liste hast, wo du abhaken kannst, was passiert ist, dann wird dir erst mal klar, was Gott eigentlich tut. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Das zweite Problem mit dieser Aneinanderreihung von Problemen in unserem Leben ist, wir erwarten, dass Gott unsere Probleme beseitigt. Alle Menschen haben Probleme. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr nach rechts oder links guckt, der Mensch neben euch, der führt gerade irgendeinen Kampf, von dem ihr keine Ahnung habt. Den treibt irgendwas um, von dem ihr keine Ahnung habt, und das macht ihn fertig. Und das ist nicht nur hier so, das ist auch da draußen so. Jeder Mensch hat Probleme. Egal wie lustig der aussieht, egal ob ihm die Sonne aus dem Arsch scheint oder nicht, der hat Probleme. Es geht nur jeder anders damit um. Und manchmal erwarten wir, dass wenn wir Christen sind, dass alles besser wird. Dass Gott uns ja versorgt und dass die Probleme weniger werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du Christ wirst, geht es erst richtig los. Ich komme nochmal zurück auf David, weil ich finde das so genial, wie das in seinem Leben war. Und dass dieser große König, der durchaus Einfluss hatte was über ihn geschrieben wurde, sich nicht zu schade war, die Wahrheit aufschreiben zu lassen. Die Wahrheit von dem, wo er gescheitert ist, die Wahrheit von dem, wo er Mist gemacht hat und auch die Wahrheit darüber, wie es in ihm aussah. Er hat Psalmen geschrieben, die sind unglaublich. Der Mann, der so viel Erfolg hatte, schreibt so Sachen wie, ich lese uns mal Psalm 6, Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab Erbarmen mit mir. Herr, ich kann nicht mehr. Gib mir wieder Kraft und neuen Mut. Ich bin völlig erschöpft. Ich weiß weder aus noch ein. Herr, wie lange willst du noch zusehen? Wende dich mir wieder zu. Hilf mir. Du bist doch ein barmherziger Gott. Sei mir gnädig und rette mich. Wenn ich tot bin, kann ich dir nicht mehr danken. Wie soll ich dich denn im Totenreich loben? Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts weine ich wie ein Kind, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur meine Feinde schuld. Sie haben mich in die Enge getrieben. Leben ist nicht dann wertvoll und gut, wenn die Probleme beiseite geschafft werden, wenn alles glatt läuft, sondern wenn wir lernen, wie wir im Sturm zurechtkommen. David sagt zwei Kapitel vorher in Psalm 4, und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Während andere sich nur über eine reiche Ernte freuen können, ist meine Freude viel größer. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Herr, du beschützt mich. David hat das verstanden und er hat das erlebt, dass es nicht darum geht, dass die Probleme beiseite kommen, sondern dass ich mir sicher sein kann, morgen gibt es wieder ein Problem. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass Gott mich da durchbringt. Gott könnte mit so einem Fingerschnippen alles beseitigen, was dich gerade belastet. Kein großer Akt für den, der diese Welt geschaffen hat. Aber einen Augenblick später wärst du wieder an der gleichen Stelle, wo du jetzt gerade bist, weil dann das nächste Thema kommt. Nicht, weil die Umstände so widrig sind, sondern weil du selber so bist, dass du dich automatisch selber wieder da reinbringst. Es hilft dir nichts, wenn alles weg ist. Wir wollen manchmal am liebsten so sein wie David, und zwar wie der König David. All die Privilegien, all das erreicht haben, all das, worauf man zurückblicken kann, diesen Status als König. Und wir vergessen, dass David ganz anders angefangen hat. Bevor er König war, war er Krieger. Und das hat Mut erfordert. Und ihr könnt euch, ich habe vor kurzem das Buch Könige und Samuel und diese ganze Geschichte gelesen, wo diese Schlachten beschrieben sind. Das war nicht lustig, damals Krieger zu sein. Da ging es zur Sache. Das ist echt blutig, was da in der Bibel steht. David ist da durchgegangen. Das hat Mut erfordert. Und er war nicht gleich der König, der uns in Erinnerung ist. Da war ein Weg davor. Und es sah oft nicht so aus, als würde er jemals König werden. Und bevor er dieser Krieger war, war er Hirte. Da war er ein Diener. Und all das hat ihn vorbereitet auf das, was kommt. Und er konnte nur der König sein, der er dann war, weil er diese Geschichte hat, weil er dieser Entwicklung gegangen ist. Du kannst nicht als Riesentöter bekannt werden, wenn du dich niemals dem Riesen stellst, wenn du niemals dem Riesen gegenübertrittst. Gott stellt uns in Momente, die so groß sind, dass sie uns Angst machen. Gott setzt uns Situationen aus, die wir nicht alleine bewältigen können. Das ist Fülle, weil dann auf einmal klar wird, was Gott tun kann. Weil wir dann Gottes wahre Größe erleben, außerhalb unserer Komfortzone. Wir werden Gott nicht in seiner ganzen Fülle in unserer Komfortzone erleben. Das funktioniert nicht. Und so oft ist es so, dass wir da sitzen und darauf warten, dass unser Leben endlich anfängt. Aber es wird erst dann anfangen, wenn wir den ersten Schritt gehen, raus aus der Komfortzone. Und die Bibel ist voll von solchen Menschen wie David. Menschen, die eigentlich total ungeeignet waren für das, was da passiert ist in ihrem Leben. Menschen, die der Auftrag komplett überfordert hat, der da vor denen stand. Die sich in die Hosen gemacht haben, angesichts dessen, was da vor ihnen stand. Vielleicht ging es euch auch so. Früher, wenn Missionare da waren, habe ich immer gedacht, wow, was die mit Gott zu erleben. Unglaublich. Das hätte ich auch gern. Und ich dachte, du musst irgendwo in so ein Land gehen, wo es so rau zur Sache geht, um da Gott zu begegnen, um das zu erleben, was diese Missionare erleben. Aber es ist gar nicht so. Das kannst du auch alles hier erleben. Gott erleben willst, musst du gar nicht weit weggehen. Du musst dich einfach nur auf das einlassen, was er von dir will und was dir Angst macht. Ich weiß nicht, wo das bei dir anfängt, wo deine Komfortzone aufhört und was der nächste Schritt ist. Welche Sache Gott von dir will, die deine Fähigkeiten übersteigt. Oder wo du nicht weißt, wie es ausgeht, aber du hörst diese Stimme. Du hast diesen Eindruck, dass da irgendwas ist oder jemand anders sagt dir, ich habe den Eindruck, du solltest mal das und das. Manchmal ist das falsch, aber manchmal merken wir auch, der hat recht, der mir das gerade sagt. Da ist was dran. Und wir spüren diese Sehnsucht, das zu erleben, aber wir trauen uns nicht. Ihr seid nicht alleine. Das geht allen so. Alle, die Großes mit Gott erlebt haben, standen an diesem Punkt und mussten den Schritt gehen. Vielleicht ist es das, dass man eine Person mal ansprechen muss, sich outen muss als Christ. Vielleicht ist es auch loszulassen, die Kontrolle abzugeben, zuzulassen, dass Dinge vielleicht im Chaos enden könnten, wenn ich nicht überall reingucke. Vielleicht ist es auch direkt in dem Moment, wo das Gehalt auf deinem Konto eingeht, direkt den Zehnten zu zahlen. Das war nämlich die Idee vom Zehnten, es am Anfang zu zahlen, der erste Teil. Und zu wissen, Gott wird mich mit dem Rest versorgen. Vielleicht ist es auch was zu ändern, mal den Job zu wechseln, weil ich weiß, das ist nicht gesund, was hier läuft. Und darauf zu vertrauen, dass Gott mich versorgt. Trotzdem. Ich weiß nicht, was es für euch ist. Aber man kann das erfahren, man kann Gott fragen. Und darum geht es, um Beten. Gott begegnen. Neulich kam, ich weiß nicht, wer das von euch auch gekriegt hat, der ECJA hat so einen Rundbrief geschrieben und die haben neu dieses Thema Gebet nach oben gebracht. Weil sie festgestellt haben, wir kommen als Werk nur voran, wenn wir beten, wenn wir zurückgehen zu diesem Ursprung, Gott zu fragen. Ich glaube, das ist an vielen Stellen dran. Wir erleben das gerade im Hauskreis, wir haben gerade das Gebet als Thema, praktisch, wo wir so einen kleinen Gebetskreis draus gemacht haben. Wir erleben das hier vorm Gottesdienst, viertel vor ist oben immer Gebetstreff. Dienstags ist hier Gebetstreff. Gründet euren eigenen Gebetstreff, setzt euch mit zweien oder dreien zusammen, betet. Das ist wichtig. Und dann tut das, was ihr gesagt kriegt. Lasst euch drauf ein. Probiert's aus. Noch ein Wort zum Sturm am Schluss. Sturm ist heftig. Und die Geschichte, die wir lesen, als die Jünger Angst hatten, der Großteil der Leute, die da in dem Boot waren, waren erfahrene Fischer. Die wussten, wie ein Sturm aussieht. Und die hätten nicht für irgendwas einfach so Angst gehabt. Das hat die umgehauen. Und Sturm ist ein bisschen anders als Kampf vor Riesen. Sturm dauert manchmal länger. Und das Lied, was wir am Eingang hatten, das hat davon gesprochen, dass jemand zurückblickt und dunkelstes Wasser und tiefsten Schmerz sieht. Und ja, das gehört dazu. Und ja, manchmal erwartet Gott von uns, dass wir durch sowas durchgehen. Aber das ist die Stelle, an der wir Gott begegnen. Und ganz ehrlich, ich kenne das selber. Wenn du mitten im Sturm stehst, wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn du keine eigene Option mehr hast. Für mich hat Verzweiflung einen Geschmack, ich kann das echt schmecken. Wenn dir so nichts mehr einfällt, dann hilft es dir nicht, wenn dir jemand erzählt, wie er selber durchgekommen ist. Dann hilft dir nicht mehr viel. Also mir geht das so. Dann hilft dir nur eigene Erfahrung. Dann hilft dir zu wissen, ich war an dem Punkt und Gott hat mich nicht losgelassen. Und deswegen ist es wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen, zu erleben, dass Gott trägt. Weil du nur dann in den nächsten Großen gehen kannst. Und es wird größer werden. Aber wir werden dann auch ausgerüstet sein für den Sturm. Es gibt so ein geniales Lied und der Refrain geht so: Lehr mich im Sturm zu schlafen. Das steht auf meiner Gebetsliste. Herr, zeig mir, wie ich im Sturm schlafen kann. Jesus konnte schlafen, weil ihn das nicht mehr überrascht hat, was da kam. Und weil er genau wusste, wie Gott ist. Ich wünsche mir, dass ich da hinkomme. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass unser Lobpreis aus solchen Erfahrungen gespeist wird. Weil wir durch Stürme durchgegangen sind. Was wäre, wenn wir mit dieser Erfahrung vom Rewe stehen und das erzählen können? Wenn diese Erfahrung, dass Gott praktische Relevanz hat für unser Leben, wenn wir das den Menschen erzählen? Wenn das nicht Theorie ist, sondern Praxis. Gott lädt uns ein dazu. Gott lädt uns ein, uns auf ihn einzulassen. Die Angst zuzulassen. Er weiß, dass wir Angst haben. Er hatte selber Angst. Er weiß genau, wie das ist. Aber es erfordert unseren Schritt. Ich wünsche mir das für euch, dass ihr Gott begegnen könnt. Außerhalb eurer Komfortzone. Gott segne euch. Amen.